und herzlich willkommen zum Otto Talk der Niklas-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach. In diesem Podcast interviewen wir Persönlichkeiten rund um unsere Schule, sprechen über die wichtigsten aktuellen Themen und alles andere, was ihr sonst nie zu Ohren bekommen würdet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Otto Talk. Heute mit Herr Reis. Ich bin der Justus.
Ich bin der Connor.
Und ich bin die Luise. Ja. So, dann fangen wir mal an. Also wie traditionsmäßig jedes Mal können Sie sich jetzt drei Fragen aus dem Topf ziehen und sie uns vorlesen und beantworten.
Ja, dann lege ich doch direkt mal los. Ich begrüße euch auch und ich freue mich riesig, dass ihr drei heute Zeit für diese Folge gefunden habt. 1, 2 und 3. Wie macht ihr das sonst immer? Nacheinander vorlesen?
Einfach eine 10 vorlesen und dann die nächste.
Okay. Haben Sie eine Lieblingsklasse? Wenn ja, welche? Das ist eine ziemlich gemeinsam, ja, gemeine Frage. Gemeinsam habe ich gerade gesagt, weil ich bin ja Klassenlehrer von der Klasse 7BR. Und es wäre jetzt gemein, wenn ich nicht sagen würde, das wäre meine Lieblingsklasse.
Ja. Ja.
Ich bin auch super gerne in meiner aktuellen Q2, sprich, das ist die Oberstufe, die ich unterrichte in Povi.
Ja.
Weiterhin bin ich ganz, ganz viel in der Realschule und durch dieses Arbeitslehre-Modul, was hier einige am Tisch vielleicht auch kennen, dass ihr in der 7. und 8. Klasse in den Werkstätten und in der Küche und auch im Robotikkurs beispielsweise gewesen seid, lernt man auch noch mal ganz andere Klassen kennen. Und das finde ich eigentlich super, super spannend. Also so richtig sagen, dass ich eine Lieblingsklasse habe, das könnte ich jetzt gar nicht in dem Fall. Okay. Das ist schon mal die erste Frage.
Okay.
Lernen in Stille oder mit Musik? Ich glaube, das war bei der Folge mit Frau Sauer, war das auch schon, oder?
Kann sein.
Ist aber nicht schlimm, da habe ich mich tatsächlich beim Hören schon ertappt gefühlt. Ich habe so einen Tick, der bis heute bei mir ausgeprägt ist. Ich muss Musik anmachen, wenn ich lerne. Ich muss Musik anhaben, wenn ich eure Arbeiten korrigiere. Aber die darf nicht mit Text hinterlegt sein, dass ich auch unterbewusst solche irgendwelche Klassiker, die im Radio laufen oder so, das lenkt mich ungemein ab, wenn ich da mithöre und vielleicht, wenn es ein bekanntes Lied ist, mitsumme, mitsinge. Und deswegen höre ich echt im Hintergrund Pianomusik, Ludovic Einaudi, irgendwelche Cover, die von bekannten Popliedern nur in Klavierform, Pianoform in der Playlist hinterlegt sind. Deswegen lernen in Stille oder mit Musik, in jedem Fall mit Musik.
Okay.
Und das war die dritte?
Ja.
Würfeln Sie manchmal Noten aus oder machen Sie es aus Gefühl? Dieses Würfelgerücht, das hat schon in meiner Schulzeit bestanden. Ich glaube, ich bin super, super akribisch, was auf meinem Tablet dann auch zu sehen ist, dass ich nach den Stunden direkt die Mitarbeit von meinen Klassen, sei es in Physik, sei es in Povi, sei es in Mathe, in Kunst, ich öffne für jede Doppelstunde direkt ein Fenster und versuche nach dem Unterricht unmittelbar so meinen Eindruck sofort zu dokumentieren und bespreche das, wenn es möglich ist, auch pro Halbjahr zweimal mit meinen Klassen oder dokumentiere das auf den Klassenarbeiten, dass die dann auch sofort nach der ersten Klassenarbeit wissen, oh, wo stehe ich mündlich? Deswegen Würfel gibt es bei mir im Lehrerzimmer nicht.
Okay.
Okay.
Also haben Sie mäßig immer alle Stunden dann zusammen und tun sich daraus dann eine mündliche Note immer pro Halbjahr machen?
Mhm.
Nehmen wir jetzt an, wir haben Stand heute noch 8 Wochen bis zu den Sommerferien. Dann gehe ich eigentlich in jeder Physikstunde her, öffne so eine extra Excel-Spalte, die hier in meinem digitalen Programm vorhanden ist. Da sind meine ganzen Klassen angelegt. Und nach der Physikstunde setze ich mich im Lehrerzimmer meistens 1, 2, 3 Minuten hin. Und dann kriegt jeder eine mündliche Note. Und das wird dann als Summe zusammengerechnet und da werden dann auch Sachen vermerkt, wenn du jetzt dein Physikbuch vergessen hast oder besonders vorbildlich und super die Heftführung ausgestaltest, sowas vermerke ich mir. Besondere Wortmeldungen, ihr kennt das selber, glaube ich, zu Genüge aus dem Unterricht. Es gibt immer die Schülerinnen und Schüler, die melden sich super oft zum Vorlesen.
Ja.
Aber sonst nicht.
Ja.
Und dann gibt es die Schüler, die auch den Unterricht extrem voranbringen und mit Wortmeldungen ganz, ganz viel zum Lernerfolg auch von den anderen beitragen. Und das versuche ich mir dann auch mit kleinen Stichworten in meinem iPad zu dokumentieren und auch für Elterngespräche, Notengespräche auch jedem ein bisschen transparent zu zeigen. Schau mal, hier hast du dein Buch vergessen, hier waren deine Leistungen aber super, super gut. Und ich hätte mir auch in meiner Schulzeit gewünscht, dass der ein oder andere Lehrer früher genauso gemacht hätte.
Okay.
Okay.
Wir haben noch einige andere Fragen für Sie vorbereitet. Und die erste wäre jetzt, gab es besondere Herausforderungen oder unerwartete Probleme beim Bau des Podcast-Raums?
Spannend. So wie wir jetzt hier sitzen, Jamie haben wir zum Beispiel hier heute an der Technik, der kümmert sich darum, dass die Folge aufgenommen wird und warum ich Jamie gerade nenne oder auch Lars, der häufiger schon mal in der Moderation war. Die haben, lasst mich kurz überlegen, im Oktober 2023 haben wir diesen Raum hier saniert und die größte Herausforderung, hier waren 400 Stühle drin.
Ja. Oh, das.
Hier waren 6 oder 7 Waschbecken verbaut, weil das vorher ein Fotolabor war.
Oh.
Und da bin ich mit meiner 8. Realschulklasse erstmal hergegangen und dann haben wir diesen Raum auseinandergebaut, entrümpelt, haben mit den Hausmeistern gesprochen. Wo kann das ganze Zeug gelagert werden? Können wir die Hälfte wegschmeißen, weil hier vielleicht schon manches 20 Jahre in dem Raum verstaut wurde oder vielleicht 10 Jahre verstaut wurde? Und auf Eigeninitiative habe ich dann auch so ein bisschen diesen dunklen Teppich, der hier im Raum ist, den habe ich organisiert mit dem Förderverein und mit der Frau Tatamusch hatten wir dann ganz viele Möglichkeiten, über Gelder zu sprechen. Der Herr Hahn vom Förderverein hat uns wahnsinnig unterstützt. Und dann haben wir auch, weil ihr jetzt gerade Herausforderungen sagt, diese Akustikwände, die haben wir in Holztechnik dann auch selber hergestellt, selber hier angebracht. Und meine größte Herausforderung war für mich wirklich, einen Schritt nach hinten zu gehen und zu sagen, okay, dieses ganze Projekt soll ein Schülerprojekt sein. Und wenn es halt 1-2 Wochen länger dauert, ist das so. Aber dafür können wir mit den Fotos und mit den Meinungen und Argumenten von den Schülern, wenn man die dann fragt, die laufen hier über den Schulhof und sagen, ey, diesen ganzen Kram, der ist von uns. Jede einzelne Wand wurde von Schülern aus der 8. Klasse montiert, vorher gebaut. Das Gestell von diesem höhenverstellbaren Tisch, damit auch der Chor dieses Podcast-Studio nutzen kann und irgendwie Musik aufnehmen kann, wurde von Schülern aus der 8. Realschulklasse montiert. Und genau. Herausforderungen vielleicht nicht, aber auf jeden Fall was, wo ich sage, da sind einige Menschen hintendran auch stolz drauf. Ja.
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 Und wie sind Sie überhaupt eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Raum hier spezifisch als Podcast-Raum herzurichten?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich habe ja bevor ich Lehrer geworden bin, habe ich ja ganz viele andere Berufe gelernt. Und generell habe ich auch Lehramt für berufliche Schulen studiert und habe da auch mein Referendariat gemacht, was vielleicht im Kollegium und manche Schüler und manche Eltern gar nicht so wissen. Ist aber ein riesiger Vorteil, weil für die beruflichen Schulen denkt man immer in Projekten. Also es gibt an der beruflichen Schule gar nicht mehr dieses, man hat Mathe, Deutsch, Englisch, sondern da gibt es das Projekt, wir stellen eine einläufige Holztreppe aus Eiche her. Für einen Schreiner oder einen Zimmerer, wenn die eine Ausbildung haben. Und dann hat man 80 Unterrichtsstunden dafür Zeit, diese Treppe herzustellen. und man muss die zeichnen, man muss überlegen, wie stabil muss diese Treppe sein und der Lehrer unterstützt einen die ganze Zeit dabei, herauszufinden, was brauche ich dafür alles? Wie werden Treppen in Gebäuden eigentlich irgendwo montiert etc.? Und die ganze Forschung zeigt einfach, dass ihr als Schüler oder in der beruflichen Bildung die Auszubildenden, sobald die maximal Verantwortung für ihr Handeln und das, was sie produzieren sollen, übernehmen müssen, dann wächst ihr oder dann ist der Lernzuwachs, den ihr dabei empfindet, wesentlich größer. Und das kann man zum Beispiel hier auch auf dieses Podcast-Projekt auch wieder übertragen, dass ihr euch überhaupt Fragen überlegt, dass ihr euch damit auseinandersetzen müsst, weil euch jemand irgendwo ins kalte Wasser wirft und sagt, so, jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr jemanden interviewen und dann könnt ihr wahnsinnig viel lernen.
Ja. Was war denn Ihre größte Herausforderung so von Projekten?
Meinst also, du jetzt beruflich oder?
Allgemein halt so, was so das größte, schwierigste so von der Planung her war und von der Umsetzung.
Ich würde jetzt wirklich sagen, wenn wir mal bei der Schule bleiben, was ihr vielleicht auch mir bestätigen würdet, dieser Aspekt Digitalisierung. Digitalisierung seit Corona?
Ja.
Wie lange seid ihr jetzt hier an der Schule?
Oh.
Überlegt mal, wann wart ihr hier in der 5. Klasse?
2017. 2017 oder 16.
Ja, okay. 4 Jahre dann jetzt.
2017?
Nee, 2020.
Genau, okay. Das war dann mit Grundschule gerechnet, wäre dann ja. 17, glaube ich, und 2020. Das bedeutet, ihr hattet richtig Corona mitgenommen als Schüler, Schülerin. Ja. Wie war das bei euch? Ist da viel Unterricht ausgefallen?
Ja, also wir hatten halt dieses Big Blue Button und das war halt...
Hat nicht wirklich funktioniert,
weil es waren halt zu viele Schüler, die halt da drauf wollten und es ist halt immer wieder abgestürzt.
Ja, und es war auch bei manchen mit der Internetverbindung einfach schwierig.
Okay.
Und manche sind halt auch nicht reingekommen und haben diesen Stoff halt verpasst.
Mhm. Ja. Gab es auch Lehrer, die Big Blue Button selber gar nicht geöffnet haben und die euch nur das Material irgendwie per Mail geschickt haben oder so? Solche Probleme?
Ja.
Und das sehe ich so mit dem Punkt Herausforderung. Alle Leute irgendwie mitzunehmen und zu sagen, wie gestalten wir Unterricht so, dass es spannend für euch ist, dass wir auch vielleicht andere Formate haben, dass ihr auch von zu Hause oder mit einem digitalen Gerät irgendwelche Lernprozesse begleiten könnt, wo ihr sagt, hey, das hat einfach voll Sinn gemacht. Das war jetzt nicht nur Unterricht in einem PC-Raum, wo wir zum 7. Mal unseren Lebenslauf abtippen müssen, um mal Word zu benutzen, sondern irgendwas selber herzustellen, ein eigenes Lernvideo. Das sind so Herausforderungen für mich, wo ich sage, das möchte ich eigentlich zukünftig noch spannender gestalten. Dass da auch Schülerinnen und Schüler, die bei mir Unterricht haben, sagen, ey, cool, da habe ich nebenbei in POVI habe ich noch irgendwie eine Software kennengelernt, mit der ich ein Lernvideo gestalte. Das sind so Herausforderungen. Auch wenn deine Frage jetzt war, was so die größte Herausforderung bisher ist, ich sehe das in so einem Zeitstrahl der letzten 3-4 Jahre, das so mitzugestalten. Ja.
Okay. Gibt es da auch jetzt irgendwie so neue geplante Sachen, irgendwie so Schul-WLAN ist ja ein großes Thema oder iPad für die Schüler, irgendwie sowas.
Ihr hattet letzte oder vorletzte Woche hattet ihr ja gerade den Landrat da, ne?
Ja.
Und der hat ja so ein bisschen über den Medienentwicklungsplan für den Rheingau-Taunus-Kreis gesprochen. Und was ein sehr, sehr spannender Fakt ist, unsere Lehrer hier in der Nahost, die werden vom Land Hessen bezahlt. Aber auf den Stühlen, auf denen wir sitzen, die Tische, die iPads, die Mikros, wenn wir die jetzt nicht über den Förderverein bekommen hätten, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Die ganze Ausstattung in der Schule, alles, was ihr in die Hand nehmen könntet und könntet es raustragen, das müssen wir unten im Kreishaus abklären, dass wir neue Stühle kriegen. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, die ganzen 5G-Klassen und ich glaube auch die 5F-Klassen haben diese schönen neuen grünen Stühle, auch Roll, ja. Mit Rollen dran, ja?
Ja.
Haben wir oben, ihr seid jetzt, glaube ich, in der neuen R?
Ja. Ja.
Da oben haben wir noch keine Rollstühle. Ich hätte das auch gerne, auch für meine 7R. Luise, du sagst auch gerade bei euch im G-Zweig?
Ja, nee, bei uns ist da auch nichts. Das ist im Moment nur bei den 5. Klassen tatsächlich.
Mhm. Ja. Und diese ganzen Sachen werden vom Kreis geregelt. Und die sagen uns auch, wie gehen wir digital damit um? Wie können wir es bereitstellen, dass jede Schülerin, jeder Schüler ein iPad bekommt? Und da gibt es verschiedenste Konzepte. Und es gibt keinen, der damit jetzt schon den idealen Weg gefunden hat. Und auch da wird hinter den Kulissen so ein bisschen geplant, wie wir das auf einen guten Weg bringen. Ja, und da kann ich sagen, es gibt jetzt bald, ab Sommer setzen sich die Politiker hier aus dem Rhein-Gau-Taunus-Kreis so zusammen und haben Ideen entworfen. Und dann soll es eine neue Möglichkeit geben, dass die Schüler und Schülerinnen auch mit ihren eigenen iPads ab der 8., 9., 10. Klasse hier in der Schule arbeiten können. So ist so ein bisschen das ferne Ziel. Genau. Und auch das WLAN, das habt ihr gerade angesprochen, das funktioniert seit Februar und es gibt auch eine Nutzungsbedingung, dass die Oberstufe beispielsweise, die müssen dann ihre ganzen Geräte registrieren lassen mit einer Adresse und sobald die hier das Schulgelände betreten, können die dann das Bring Your Own Device WLAN verwenden.
Okay.
Okay.
Sehr cool. Und Sie haben ja jetzt auch was von iPads und sowas gesagt und ich weiß nicht, ich hatte mal gehört, irgendwie der Kreis sei irgendwie pleite oder irgendwie sowas, dass da im Moment die Ressourcen fehlen.
Ja, davon habe ich auch gehört.
Mhm. Politisch haben wir in Deutschland wirklich gerade so eine Situation, dass der Kreis so eine Art Haushaltsstopp gemacht hat, ja, und dass die dann erstmal sagen, okay, alle Schulen, ihr müsst euch vorstellen, von Itzstein bis runter nach Geisenheim, Bad Schwalbach, die Taunussteiner Schulen, die gehören alle dazu. Insgesamt haben die so 42 bis 45 Schulen, wenn wir die Grundschulen noch mit einrechnen. Und die werden alle aus diesem lila Gebäude am Freibad hier in Bad Schwalbach, werden die verwaltet und da werden die Gelder rausgegeben. Und das ist natürlich eine Menge Holz, dieses ganze Geld irgendwie einzuplanen. Und deswegen setzen die sich auch im Sommer zusammen und überlegen neue Wege und versuchen wahrscheinlich auch die Eltern so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Aber da bin ich auch noch nicht ganz genau im Plan, wie sowas dann funktioniert. Wahrscheinlich wird es nicht so laufen, dass jeder Schüler jetzt vom Kreis ein iPad geschenkt bekommt. Das wage ich zu bezweifeln.
Ja, schade.
Ja.
hat nicht Deutschland dich jetzt auch, weil diese Sperre, dass sie die nicht so viel Schulden nehmen können, haben sie die nicht gelöst und jetzt mehr Geld geholt für das Militär, aber auch für Schulen.
Mhm, sehr gut aufgepasst. Gestern wurde ja im zweiten Wahlgang unser neuer Bundeskanzler gewählt, Friedrich Merz, und die Große Koalition macht sich jetzt auf den Weg und die haben vorher schon einen Plan ausgearbeitet, wie sie ein Sondervermögen für Infrastruktur, so nennen die das erstmal in ihrem ganz, ganz dicken Papier, wie die das verteilen wollen. Die wollen die Züge wieder schneller machen, beziehungsweise die Deutsche Bahn zuverlässiger, die wollen die Brücken sanieren und es weiß, das ist gerade so eine richtige Glaskugel, es weiß niemand, wie viel Geld die Schulen bekommen. Ist aber auch ein Problem, dass die Bundesländer einzeln für den Bildungsbereich zuständig sind.
Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zu Projekten. Welches Projekt hat Ihnen in dem Jahr Holzwerk mit den am meisten Spaß gemacht?
Ich bin jetzt seit 2019 an der NAO, war kurze Zeit weg. Und was ich jetzt seit letztem Jahr in der Realschule etabliert habe, ist, dass die einzelnen Gruppen ein Salatbesteck entwerfen müssen. Und die entwerfen das wirklich komplett selber als Produktentwickler. Dann machen wir eine 1:1-Zeichnung. Dann wird das aufs Holz übertragen. Dann wählen die auch noch während diesem Projekt, nehmen wir ein Hartholz, Eiche, Buche oder nehmen wir ein Weichholz. Da können sie dann zum Beispiel Fichte, Kiefer auswählen. Und am Ende, wenn die so nach 12 Wochen Die tauschen nämlich immer nach den Ferien, sagen wir jetzt mal 8 bis 12 Wochen, wenn die dann fertig sind und nehmen die Salatbesteck mit nach Hause. Und wir haben das hier drüben im Raum, haben wir jetzt auch seit letztem Jahr einen Laser. Damit kann man dieses Salatbesteck dann auch noch personalisieren, kann seinen Namen oder irgendeinen Spruch drauf verewigen. Und dann sieht das auch super professionell aus. Wenn die dann den Raum verlassen und sagen, kommen die nächste Woche zurück und sagen, hey, Herr Reis, ich habe das irgendwie meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Und die erzählen noch 3 Wochen von so einem Salatbesteck. Und wir haben nebenbei auch noch ausgerechnet, was das eigentlich kosten würde, wenn man das in Deutschland herstellen müsste, unter der Berücksichtigung des Mindestlohns. Und schauen uns dann mal an in Arbeitslehre noch, wo so ein Salatbesteck, was ihr beim IKEA für 4,99 Euro einfach kaufen könnt, wie schlecht die Kinder, die das irgendwo am anderen Ende der Welt herstellen müssen, wie schlecht die bezahlt werden. Und das ist so ein Projekt, da sind wir auch wieder bei der Projektarbeit. Da findet ein ganz großes Lernen zu so einem Produkt statt.
Ja, das hatten wir auch mit ihnen gemacht.
Und? War's?
Ja, es war cool. Ja.
Habt ihr das auch eurer Mama geschenkt?
Ja.
Sehr cool.
Ja.
Okay.
Wie sind Sie selbst zum Handwerken und zur Arbeit mit Holz gekommen?
Ich habe lange überlegt vor dem Podcast, ob ich euch jetzt wirklich diese ganze Kassette drücken will oder soll oder muss. Ich versuche es kurz zu machen. Ich habe selber einen Realschulabschluss gemacht, ja. Und bin nach der 10. Klasse, habe ich eine Ausbildung gemacht. Das war, 2006 bis 2009 habe ich meine Schreinerlehre gemacht,
okay.
In Wiesbaden. Und danach habe ich mein Fachabi einjährig nachgeholt. Nach dem Fachabi hatte ich nicht genug von Holz und habe nochmal Zimmerer in Taunusstein gelernt, den anderen Holzberuf. Und in dieser Schreinerausbildung und der Zimmererausbildung, hatte ich so viel Spaß an diesem Handwerklichen, irgendwie abends nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, schau mal, das habe ich gebaut. Also wenn ich heute noch mit dem Auto durch Taunusstein fahre, durch Wiesbaden fahre, dann fahre ich an Gebäuden vorbei, da habe ich selber die Fenster ausgetauscht. Ich habe in der Grundschule in Bleidenstadt habe ich einen ganzen Sommer den Dachboden neu ausgebaut, weil dort aus Energiespargründen musste da eine neue Dämmung rein etc. Und da bin ich oben in so einem Kriechboden rumgekraxelt und heute laufe ich da noch vorbei und sage, okay, an dem Dach, da war ich beteiligt. Ja.
Schon interessant, sowas zu hören.
Welche handwerklichen Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten in der Arbeit mit Holz?
Es gibt handwerkliche Berufe, da muss man nicht so genau arbeiten. Man sagt, auf der Baustelle sagt man immer, der Maurer arbeitet ja auf einen Zentimeter, der Schreiner arbeitet auf einen Millimeter und der Schlosser, der arbeitet auf einen Zehntel Millimeter. Ja. Und beim Arbeiten mit Holz ist es wirklich so, dass man sehr, sehr genau die Oberfläche betrachten muss, dass in der Ausbildung spricht man immer von dem Begriff Maßhaltigkeit. Ja? Also wenn ich selber gezeichnet habe, dass mein Salatbesteck 60 Millimeter breit sein soll vorne, dann legen wir das auch bei diesem Projekt Salatbesteck, legen wir das später auf die Zeichnung drauf und dann wird auch von mir benotet, hat jemand seinen eigenen Plan eingehalten? Oder fehlen da plötzlich 15 Millimeter. Wenn da 15 Millimeter fehlen, dann hat man ja im Vergleich zu dem geplanten kleinen Fehler gemacht. Also genaues Arbeiten, genaues Zeichnen und auch der Umgang mit Werkzeug. Also man muss wirklich total gerne Handwerkzeuge, eine Raspel, eine Säge gerne in der Hand haben. Auch gerne mit Elektrowerkzeugen, Stichsäge, Kreissägen arbeiten. Ja.
Okay. Was haben Sie denn so, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden mit Holzarbeit anfangen, was würden Sie uns als Tipp mitgeben, dass wir da gut durchkommen?
Gut durchkommen? Meinst du jetzt das Projekt zu Hause im Garten, jetzt schnell eine Hütte aufzustellen oder sagst du eine Ausbildung zu beginnen?
Ich meine Ausbildung zu beginnen.
Okay. Auf dem Bau ist schon ein rauer Ton, ja? Und da ist es tatsächlich auch so, da darf man nicht schnell eingeschnappt sein. Und das ist vielleicht auch was, was mir als Lehrer heute ungemein hilft, dass ich nicht sofort auch von Schülerinnen und Schülern, wo der Mund manchmal schneller ist als das Hirn und die vielleicht mal was patzig raushauen oder so, das passiert auf dem Bau sehr, sehr schnell. Ich hatte einen Altmeister, der, das darf ich jetzt auch hier wirklich so sagen, der war 72 und der hat alle anderen, die mit ihm gearbeitet haben, die wurden tagtäglich von dem beleidigt. Ja? Würde man heute sagen, okay, weißt du was, dann lege ich jetzt mein Werkzeug hier hin, fahre nach Hause und dann kannst du alleine arbeiten. Das war schon eine harte Zeit, also so eine dicke Haut sollte man mitbringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, mittlerweile hat sich es im Handwerk ungemein gewandelt. Die suchen ganz viele junge Leute. Ich bin auch, ich will hier jetzt in dem Podcast keine Werbung für Handwerker machen, aber das ist auch einer der wenigen Berufe, wo ich euch bestimmt versprechen könnte, in den nächsten 15, 20 Jahren ein neues Haus kann euch keine KI bauen. Und wer dort sich darin wiederfindet, dass man nach Hause geht und sagt, wow, den Fortschritt habe ich gemacht oder das, was ich mit diesem Projekt hier, mit dem Podcast-Raum, als die 10, 12 Schülerinnen und Schüler hier rausgegangen sind und gesagt haben, unfassbar, wie das hier vor 6, 7 Wochen aussah und jetzt ist dieser Raum fertig und ihr merkt das ja auch als Podcast-Team, egal wen ihr hier zu Gast habt, die sagen erstmal, wow, oder gemütlich oder den Raum kannte ich gar nicht. Ja, und wenn man so eine kleine Passion dafür hat, Dinge zu verändern und danach gerne stolz auf sich ist, ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage für eine Ausbildung. Nicht nur im Holzbereich, sondern das würde ich jetzt mal allgemein für handwerkliche Berufe sagen.
Sehr cool.
Gibt es denn eine bestimmte Holzart, mit der Sie am liebsten arbeiten?
Okay, ich habe mein Gesellenstück aus Ahorn gebaut. Das ist ein sehr, sehr, sehr helles Holz. Ich habe aber in meiner Studienzeit, also während ich Lehramt studiert habe, habe ich auch sehr viele Esstische gebaut. So eine größere Tafel, wo man dann plötzlich mit 8, 10, 12 Leuten dran sitzen kann.
Cool.
Und die habe ich eher gerne mit Eiche hergestellt.
Okay. Was war das schwierigste handwerkliche Projekt, das Sie jemals gemacht haben?
Wir hatten in Taunusstein-Wehen gibt es das Wehener Schloss. Da kann man auch essen oder da heiraten auch ganz viele, die irgendwie in Taunusstein leben. Und da gibt es so ein Eingangstor und auf der linken Seite des Eingangstores ist so ein altes Fachwerkhaus von 1800 irgendwas. Und da haben wir bestimmt ein Dreivierteljahr, sind wir einmal die Woche dahin gefahren, haben das ganz, ganz aufwendig saniert, weil es da auch Denkmalschutzauflagen gab. Und Denkmalschutzauflagen bedeutet wirklich, ihr kriegt dann auch vom Amt gesagt, welche Fenster ihr dort wieder, wenn ihr ein Fenster rausreißt, muss das ein Das neue Fenster muss exakt so aussehen wie das alte, muss aber besser gedämmt sein. Und da hat man dann nochmal viel, viel strengere Regeln, als wenn man jetzt einfach nur ein Haus neu baut.
Okay, also das heißt, Sie haben auch schon mal an Häusern gearbeitet. Das ist sehr cool. Was war da so die größte Herausforderung? Also war es so die Dämmung oder war es eher die Fenster oder... Was?
Ich habe ja eben erzählt, Schreiner habe ich erst gelernt. Das sind dann, die sind für Tische, für Böden zuständig, bauen noch die Türen und Fenster ein und der Zimmerer macht eigentlich den ganzen Dachstuhl oder Häuser in Holzrahmenbauweise. Und das ist so facettenreich, also durch diese beiden handwerklichen Berufe, was vielleicht eher ungewöhnlich ist, dass man zwei Ausbildungen macht, habe ich wirklich ganz, ganz, ganz viel mitbekommen. Und fand da auch ganz viele Aspekte sehr, sehr spannend.
Okay. Aber so einen spezifischen haben Sie nicht?
Mm-mm, nee.
Okay.
Ich habe gehört, Sie haben eine, also Sie arbeiten momentan an einer Bike School.
Oh, ja. Das kleiner thematischer Sprung, sehr, sehr gut. Wir haben hier in der Schule die Idee, hier unten haben wir die Werkstätten und ihr hattet ja neben Holz und Kochen und Robotik, hattet ihr auch, ich meine, das war bei euch dann früher beim Herrn Gerlach, Metallunterricht, richtig?
Ja.
Und diese Metallwerkstatt kann einmal als Metallwerkstatt weiterverwendet werden. Aber wir haben in unserem Realschulteam die Idee, dort eine Fahrradwerkstatt zu integrieren, die man mobil aufbauen könnte. Und diese Fahrradwerkstatt soll dann von den Schülern einmal die Woche, zweimal die Woche vom H&R-Zweig gepflegt werden. Und bei dem Thema Bike School kommt jetzt noch hinzu, dass gestützt von der AOK, da bin ich gerade mit dem Herrn Adams im Hintergrund dran, das Ganze zu beantragen. Das sind ganz, ganz lange Prozesse, erkläre ich euch auch gerne gleich warum. Die AOK stattet die Schule erstmal mit 14 Fahrrädern aus, die wir bei einem regionalen Händler einkaufen müssen.
Oh.
Das kann zum Beispiel regionaler Händler, ihr kennt vielleicht in Taunusstein den Schaus, ohne jetzt Werbung zu machen. In Taunusstein-Wehen gibt es einen Händler Radkultur, heißt das. In Wiesbaden All Mountains, dann gibt es die Bike Villa in Dietz. Und da habe ich mal nachgefragt und mir gerade aktuell Angebote eingeholt. Das mit den Fahrrädern ist auch gar nicht so das Problem, sondern das Problem ist eher die Werkstattausstattung. Also wir hätten als Schule total gerne 7 von diesen mobilen Fahrradhebelanlagen, in denen man dann im Stehen am Fahrrad die Bremse entlüften kann, die Schaltung einstellen kann etc. Und allein davon kostet so ein Fahrradständer zwischen 200 und 500 Euro. Und wenn wir davon 7 Stück brauchen, ist das erstmal eine Menge Holz. Ja, also das ist eine Menge Kohle und deswegen ist das auch keine Geschichte, die von heute auf morgen passiert. Und Herr Adams und ich in Verbindung mit dem Förderverein und anderen, die da hinten dran sind, bauen das sukzessive auf. Wir haben auch schon an Fortbildung teilgenommen. Das Ganze wird beantragt. Und deswegen dauert das wahrscheinlich auch noch bis, ich sage jetzt mal 2026, wenn es schneller fertig ist, jubeln wir alle und dann gibt es dazu einen Insta-Post. Aber genau, das ist eigentlich so in Planung mit der Fahrradschule und da sind wir schon wieder bei eurem Stichwort mit dem Projekt. Ja, wenn Schüler plötzlich eine eigene Fahrradwerkstatt erhalten, in der wir unsere 15 Fahrräder der Schule top in Schuss halten, und nebenbei könnt ihr euch noch vorstellen, ihr bringt eure eigenen Räder vorbei oder die alleinerziehende Mama unten in Bad Schwalbach im Stadtkern, die einen Platten hat vom Laufrad von dem 3-jährigen Kind, kann das plötzlich hier hochbringen, vorbeibringen, wirft vielleicht 5 Euro in die Spendenbox und die Schüler machen das in ihrem WPU-Unterricht wieder fit. Und das kleine Kind fährt mit dem Laufrad bei Sonnenschein den Berg wieder runter, dann haben wir doch alles richtig gemacht.
Hört sich schon echt cool an.
Ja.
Ja, und Sie hatten jetzt gesagt, eine mobile Fahrradwerkstatt, heißt das, die kriegt keinen eigenen Raum oder heißt das, die wird aufgebaut?
Die soll möglichst schnell auf- und abgebaut werden können. Also in der Holzwerkstatt und in der Metallwerkstatt haben wir aktuell, ich muss gerade mal durchzählen, ich glaube 10 Werkbänke. Und dort können immer so 15 Schülerinnen, 15 Schüler können da arbeiten. Und mobil, man sagt vielleicht auch hybrid, dass man diesen Raum hybrid nutzen kann, bedeutet, wir können dort weiterhin Metallunterricht machen. Wir können aber auch diese Fahrradständer für die Werkstatt aus dem Nebenraum gerade rübertragen, haben dann unsere Werkzeugkisten dabei, spannen das Fahrrad ein und können dann 90 Minuten an den Fahrrädern arbeiten und räumen Ende der Stunde, so wie ihr im Sportunterricht die Matten wieder zurückräumen müsst, räumen wir dann das Fahrradequipment wieder rüber ins Lager.
Okay.
Ja.
Für welche Art von Schülern ist die Bike School denn gedacht?
Ich denke sowas eigentlich gerne immer in langfristigen Projekten. Wir müssen sowas erstmal ganz, ganz klein aufbauen. Und natürlich beginnen wir, weil es im Lehrplan steht, mit Arbeitslehre, erstmal mit der Haupt- und Realschule. Das Ganze kann man dann hoffentlich, wenn es auf soliden Beinen aufgestellt ist und wenn wir da ein Team haben von 4, 5, 6, 7 Lehrkräften, die diese Fortbildung besucht haben. Das müssen einerseits Sportlehrkräfte sein, das müssen Lehrkräfte aus dem Arbeitslehrebereich sein. Dann können wir das auch größer spinnen und können sagen, okay, die Gymnasialschüler, die können sich nachmittags, so wie ihr das jetzt hier, Luise in dem Fall, freiwillig im Podcast anmelden. So kann man sich dann auch in der Fahrradwerkstatt anmelden. Ja? Also das soll nie so rüberkommen, dass das nur einem Lernhaus zugänglich gemacht wird. Ich fände es cool, wenn wir daraus irgendwann eine Schülerfirma sogar machen und es in ganz Bad Schwalbach bekannt ist, dass man seine Bikes oben in der Nahaus reparieren lassen kann. Ja, das wäre eine coole Vision. Ich denke gerne immer ein bisschen größer. Der Herr Adams und ich waren letztes Jahr im September an der Schule in Gießen. Die haben mittlerweile 65 Fahrräder in der Schule und machen ganze Klassenausflüge. Stellt euch jetzt mal, wir haben jetzt bald wieder die Bundesjugendspiele und dann steht ja bei uns überall wieder im Raum, okay, einen Tag Bundesjugendspiele und an dem anderen Tag fragt der Klassenlehrer, worauf habt ihr Bock, was wollen wir machen? Dann gehen manche zur Bowlingbahn, manche gehen ins Schwimmbad, manche gehen wandern. Und dann ist natürlich auch ein sehr spannender Fakt, wenn wir jetzt plötzlich einen ganzen Klassensatz an Fahrrädern hätten, dann könnten die Lehrkräfte das für ihre Klasse reservieren, wenn sie diese Fortbildung gemacht haben. Und dann biken wir hier mal schön im Taunus. Und wenn man das ein paar Mal mit den Klassen gemacht hat und hat sogar ziemlich gute Radfahrer dabei, dann kann man sogar irgendwie mal einen Trail besuchen oder so in der kleinen Gruppe.
Ja. In Bad Schwalbach gibt es ja auch hinten weiter hinten in Bad Schwalbach oben gibt es auch so einen Fahrradtrail, so einen richtigen Parcours mit Rampen und allem.
Mhm, ganz genau. Das liegt dann, ich habe ja eben die Sportlehrer erwähnt, das liegt dann wieder an den Sportlehrern, dass die genau erstmal analysieren, wer ist dafür geeignet, dass wir jemanden über eine Rampe schicken. Ja, das muss dann gut ausgewählt sein.
Ja, bevor da irgendwelche Leute die Rampe runterbrettern und sich dann was brechen oder sowas.
Ja, das war so mein Ding.
Ja.
Ja. Was lernt man denn alles so in der Bike School? Ist das einfach so Fahrradfahren lernen oder?
Das geht wirklich los in der Bike School. Wir haben in der Fortbildung Zahlen gezeigt bekommen, dass jedes vierte Kind in der 6., 7. Klasse nicht richtig Fahrrad fahren kann. Jedes vierte Kind. Und wir reden hier wirklich davon, die kriegen vielleicht noch das Gleichgewicht hin. Und wenn man selber das Hobbyfahrrad wirklich hat, dann kann man das auch gar nicht oder überhaupt nicht verstehen. Aber diese Bremsbereitschaft, dass man zum Beispiel am Lenker die Finger immer an den Bremshebeln hat, dass man in jedem Moment bremsen kann, sowas ist da nicht gegeben. Es gibt ganz viele Schülerinnen, Schüler, Kinder, achtet da gerne mal drauf, wenn ihr selber am Bus sitzt, die haben beispielsweise ein Pedal immer unten aus Bequemlichkeit, birgt aber immer die Gefahr, dass man in der Kurve oder bei irgendeinem Hindernis gerne unten aufsetzt. Anstatt beide Pedale in der gleichen Höhe einzustellen, wenn man sich rollen lässt. Ja, und das sind so Technik-Sachen, die man da lernt. Und in der Werkstatt würde man vom Schaltung einstellen über Wartung einer Bremse, über die richtige Auswahl, ergonomisch, welchen Rahmen brauche ich eigentlich, welche Größe, welcher Sattel passt zu mir. Da haben wir ein ganzes Handbuch und ganze Unterrichtseinheiten mittlerweile vorbereitet, die können von dem Arbeitslehrebereich übernommen werden.
Okay.
Also das heißt dann mäßig, dass sie diese Bike School auch dafür machen, dass die Kinder auch ihre Techniken mehr verbessern können oder dass sie überhaupt Fahrrad lernen können.
Genau, also man könnte dann mit einer Lehrkraft, die diese Fortbildung besucht hat, mit dem Fahrtraining, könnte man auch mit einer 6. Klasse hier auf dem Schulgelände oder unten am Bolzplatz einen kleinen Parcours aufbauen und Kurvenübungen, Bremsübungen, da haben wir ganz viele verschiedene Spiele kennengelernt, Balanceübung. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Strecke von 50 Metern und ihr macht plötzlich mit einer Klasse einen Wettbewerb, dass die diese Strecke so langsam wie möglich fahren müssen. Und die langsamste Person gewinnt das Rennen.
Boah, ist schon gemein.
Und plötzlich haben wir eine ganz andere Technik und einen Gleichgewichtssinn, der abgefragt wird.
Ergibt Sinn. Genau. Und ich weiß gar nicht, also bei mir früher in der Grundschule war es noch so, da haben wir einen Fahrradführerschein gemacht, so hieß es, glaube ich. Da waren dann auch zwei Polizisten bei uns und haben uns Fahrradfahren beigebracht. Ist das jetzt mittlerweile nicht so, weil so wenige Fahrrad fahren können, oder?
Das findet jedes Jahr weiterhin statt. Die Gründe dafür kann ich persönlich jetzt auch gar nicht nennen. Ich weiß nicht, ob die Kiddies zu Hause jetzt weniger das Fahrrad an Weihnachten geschenkt bekommen und dafür eine Nintendo Switch hingestellt kriegen oder so, aber das ist so eine kleine Vermutung von mir. Mehr Bildschirmzeit, weniger Fahrradzeit, wobei ich hier behaupten würde, dass wir in Bad Schwalbach noch relativ Glück haben, ja, wenn wir uns jetzt mit einer Schule in Wiesbaden im Stadtgebiet vergleichen. Da fährt man wahrscheinlich noch weniger Fahrrad.
Mhm. Ja, ich fahre immer, wenn die Sonne scheint.
Mhm.
Ja.
Apropos Freizeit, was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit?
Freizeit? Machen wir mal Freizeit als Hobby.
Ja.
In der Tat ist es Fahrradfahren sehr viel. Ich bin früher auch sehr viel Rennrad gefahren, im Rheingau auch sehr viel Rennrad gefahren, auch gerne Steigung. In der Freizeit, wenn wir jetzt an die Ferien denken, bin ich auch gerne mit dem Wohnwagen unterwegs und der Familie mit den drei Kindern und meiner Frau und unserem Hund fahren wir dann quer durch Europa. Und in den letzten Sommerferien sind wir beispielsweise über Österreich, Italien, nach Kroatien und wieder dann zurück. Und das alleine ist dann schon sehr viel Freizeit und sonst habe ich wirklich so richtig langweilige Hobbys. Also ich lese unfassbar gern und ja, wenn mir gleich noch was einfällt, hau ich es noch raus.
Ja, Sie haben ja also hier an der Schule, da haben Sie ja auch ein paar Projekte, zum Beispiel die digitalen Helden. Sehen Sie sowas dann nur schulisch oder sehen Sie sowas auch ein bisschen als Hobby?
Die digitalen Helden habe ich, also ich bin 2019 hier an die Schule gekommen und das war der Herr Böcher, der mich hier ein bisschen an die Schule gebracht hat. Wir kannten uns über Fußball und gemeinsame Freundeskreise aus der Taunussteiner Region und der Herr Böcher hat ja früher die digitalen Helden gemacht. Und als ich dann 2023 zurückgekommen bin an die Schule, war sofort die Frage, ob ich eine Fortbildung zum Jugendmedienschutzberater machen möchte. Und dieses ganze Medienteam und das ganze Medienthema und Gefahren im medialen Bereich, das interessiert mich wirklich sehr. Und ich bin auch wirklich sehr der Meinung, dass das ein unfassbar wichtiges Thema ist. Also auch bezogen, was euch innerhalb von 24 Stunden mit dem Handy alles passieren kann, was es früher so nicht gab. Hobby würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich finde es eins der für mich wichtigsten Sachen, was wir im Unterricht immer wieder ansprechen und integrieren müssen, ohne dass das die Lehrer und die Schule jetzt alleine machen können, sondern 80% liegen zu Hause bei den Eltern. Wie ist denn die Regelung bei euch zu Hause mit den Handys? Ich meine, ihr seid jetzt schon ein bisschen ihr gehört zu den älteren Schülerinnen und Schülern.
Ich hatte mal Handyzeit, aber...
Ich habe noch Handyzeit.
Okay.
Ich habe...
Aber jetzt momentan dieses Jahr bin ich im Gegensatz zum letzten Jahr viel öfters Fahrrad gefahren schon.
Mhm.
Letztes Jahr war ich viel mehr drin, jetzt nicht mehr.
Und Handyzeit bedeutet, dass ihr via App... Habt ihr dann ein eingestelltes Kontingent?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, also meine Handyzeit ist eigentlich... Also ich hatte früher Handyzeit, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber mir fällt auch auf, dass ich jetzt dieses Jahr tatsächlich, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich gehe öfters raus, weil ich mein Handy halt auch manchmal einfach abschalte, weil es ja auch mit diesen Medien und so immer krasser wird und es ist halt auch dieses den ganzen Tag durchscrollen, dann verpasst man ja so ein bisschen das Leben und das spornt einen dann, finde ich, auch ein bisschen an, so rauszugehen oder so.
Ja, und die Nachrichten, die man da bekommt, sind teilweise auch so langweilig und nerven dann auch und so. Ja.
Ja, ich gehe auch oft mit Freunden raus, Fahrrad fahren. Ja.
Okay.
Ja. Ich hätte da nochmal eine Frage zu den digitalen Helden und zwar, was sind dort die Aufgaben?
Die digitalen Helden haben eigentlich wirklich einen super, super coolen Auftrag. Das sage ich jetzt auch nicht, weil ich die jetzt betreue, sondern weil die seit Jahren, ich glaube, der Herr Schäfzig hat die früher mal ins Leben gerufen. Dann waren die mal unter den Fittichen vom Herrn Adams, dann der Herr Böcher und jetzt ich. Die halten Vorträge in der 5. und 6. Klasse. Und zwar ziemlich authentisch. Wir hatten eben das Thema Bundesjugendspiele. Letztes Jahr zu dieser Zeit und zu den Tagen der Bundesjugendspiele haben wir einen extra Medienführerschein etabliert. Da kam dann auch die Polizei vorbei und hat über Straftaten gesprochen, die in Verbindung mit Handys passieren können. Und wir haben auch dienstags in der 7., 8. Stunde hier im Raum eine Sprechzeit, da können sich die Schülerinnen und Schüler selber melden, wenn sie irgendeine Frage haben, irgendwelche Probleme aufgetaucht sind. Um 23 Uhr gab es irgendeine blöde Nachricht im Gruppenchat in der Klasse, eine blöde Umfrage, die ganze Klasse hat sogar abgestimmt und dann rollen wir sowas natürlich auch echt groß auf. Ja? Und in diesem Jahr hatten wir schon ein, zwei Mal Besuch. Da hat jemand dann das Gespräch gesucht und im Hintergrund, was dann die Schülerinnen und Schüler nicht mitbekommen, ich bekomme auch sehr, sehr viele E-Mails und Fragen von Eltern, die dann sagen, Problem XY, da gab es eine Challenge, da ist vielleicht Cybermobbing, da werden vielleicht Fotos hin und her geschickt, die man sich nicht unbedingt schicken sollte. Das ist so die Aufgabe, darüber aufzuklären und solche Themen auch offensiv anzusprechen von den digitalen Helden.
Was denn da so eine der krassesten Sachen, die Sie da so mitbekommen haben,
falls Sie das sagen wollen?
Alles gut. Also ich darf euch natürlich keine Namen nennen und keine Einzelheiten nennen, aber wir haben auf jeden Fall, ihr habt diese Hotchip-Challenge mitbekommen?
Ja.
Da hatten wir vor ein, zwei Jahren ein Mädchen, das hat sich dann dieses Pulver leider in den Augenwinkel und diesen Schrei hat man bis runter zur Bushaltestelle gehört. Und die stand aber oben im Foyer, wo das Aquarium ist.
Oh. Ja.
Das ist so eine Challenge. Wir hatten Schüler, die in der Pause aus Langeweile irgendwie versucht haben, diese Piloten-Challenge nachzumachen und sich bewusstlos zu, ich nenne es jetzt mal, würgen. Und dann sind die umgekippt. Und solche Sachen darüber aufzuklären, dass es so ein TikTok-Thema überhaupt gibt und auch die Eltern aufzuklären. Also unsere Insta-Seite, die nimmt sich auch wirklich zum Auftrag, neben unseren coolen Projekten und dem Musical und den digitalen Helden wirklich auch häufiger mal zu zeigen, hey, da gibt es gerade einen Vorfall und darüber sollten Sie vielleicht auch mal mit Ihrem Kind sprechen.
Alles klar, sehr cool. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge mit diesem Thema ab.
Sie hatten uns vor dem Podcast auch noch gesagt, dass Sie noch Fragen haben.
Ja, ich hatte tatsächlich auch Fragen mitgebracht und mich würde zum Beispiel wirklich mal interessieren. Ihr kennt dieses Phänomen, auf die Uhr zu schauen. Ihr hattet eine Doppelstunde, ich sage jetzt extra kein Fach, weil jeder hat dann dazu schon mal eine vorgefertigte Meinung oder sagt, oh, das ist mein Lieblings- oder mein Hassfach. Aber wann habt ihr als Schülerinnen und Schüler diesen Moment, wo ihr sagt, oh krass, schon Pause? Ich bin jetzt schon wirklich fertig? Die Zeit, die ging super, super schnell rum. In der Psychologie spricht man da auch wirklich von so einem Flow-Effekt. Ja, der kann euch auch beim Sport oder beim Lernen, kann der euch auch wirklich packen. Oder unsere Musiklehrerinnen und Lehrer würden jetzt auch sagen, das hat man garantiert auch, wenn man irgendein Instrument spielt oder so. Genau.
Ja, bei mir ist es im Sport immer so, da verfliegt die Zeit immer.
Ja.
Ja, wenn wir dann zum Beispiel irgendwie Freispiele oder so machen dürfen, da, ja.
Habt ihr irgendwelche Lehrer, also wir müssen jetzt nicht über einzelne Lehrer sprechen, aber habt ihr irgendwie Techniken, Methoden im Unterricht, wo ihr sagt, boah, da machen wir irgendwie echt was Besonderes und da vergeht die Zeit auch wirklich schnell?
Also ich finde immer so Gruppenarbeiten oder sowas vergeht relativ schnell, weil man sich da halt auch einfach mit der Gruppe beschäftigt und dann auch wirklich seine eigenen Aufgaben hat. Aber auch generell, wenn man irgendwie was Spaßiges im Unterricht hat oder so, dann finde ich, dass die Zeit immer schneller rumgeht, als man selber denkt. Mhm. Als wenn man jetzt in einem Unterricht hockt und dann sagt, boah, nee, darauf habe ich jetzt gar keine Lust und jetzt ist noch so und so viele Minuten. Weil man dann in solchen Unterrichtssituationen meistens auch öfters auf die Handys guckt und öfters ist so, oh Gott, noch so lange. Und ich glaube, dadurch fühlt sich das dann halt auch einfach länger an, weil wenn man Spaß hat, ist man beschäftigt und man dann halt nicht so diesen Drang hat, auf die Uhr zu gucken und sich zu denken, wann ist es endlich vorbei.
Ja.
Ja.
Ja. Spannend. Okay. Und du hast auch gerade, Luise, du hast sowas Schönes gesagt mit dieser Einstellung, wenn man Spaß hat. Dazu gibt es auch so einen Begriff mit diesem Mindset. Ja, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in einem Klassenraum sitzt oder in irgendeiner Lerngruppe sitzt und es gibt welche, die kriegen eine Aufgabe ausgeteilt und die sagen sofort, ich kann das nicht. Oh, das schaffe ich nicht oder das macht mir keinen Spaß. Und damit füttert man sich plötzlich irgendwie selber, anstatt zu sagen, hey, ich probiere das. Oder ich mache jetzt erstmal den ersten Schritt oder ich beginne damit jetzt was und das kann ja auch echt gut werden. Und das ist so eine Sache, die ich mir immer für meine Lerngruppen wünsche und irgendwie in meinem Unterricht auch versuche immer mitzugeben, dass man sagt, okay, Fehler sind unfassbar wichtig. Diese Angst in der Schule, Fehler zu machen, am liebsten, wenn ich eine Sache auslächeln würde gerne im Schulsystem, dann würde ich bei jedem Schüler auf so eine Taste drücken und sagen, traut euch Fehler zu machen. Und wenn es 500 Mal derselbe Fehler war, beim 501. Mal, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen war, vielleicht auch gerade ein Fehler von mir, dann habe ich es gecheckt und habe es richtig gemacht. Aber wenn man gar nichts macht, weil man sich nicht traut und weil man dann immer die Sache aufschiebt, das ist so das größte Problem.
Ja.
Na dann. Gut. Würde ich sagen, dass wir hiermit jetzt die Folge auch beenden. Ich fand es sehr schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Fanden wir alle.
Dankeschön.
Ja. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ja, tschüss.
Tschüss.